Morgen.
Ganz liebe Grüße von Debbie, die ist auf Kur. Ich darf sie am Dienstag abholen, da freue ich mich schon. Muss ich aufpassen, dass Wiebke nicht sieht, da ich sie digital unterwegs bin. So krieg ich Ärger. Wir wollen das aus Gottes Hand nehmen. Was Gretchen gerade gesagt hat, ist, dass das, was ich auf dem Herzen habe, ist etwas, das Gott auf dem Herzen hat für uns als Gemeinde. Auf jeden Fall ist es etwas, das mich schon länger beschäftigt. Wir können ja gerne schon diesen ersten Bild zeigen. Bitte, Daniel. Dankeschön. Ganz einmal zurück, bitte. Oh, funktioniert. Kenne ich Gott wirklich so gut, wie ich denke? Heute ist eine Predigt, die ich das Gefühl habe, dass es unser Leben total verändern könnte als Christen. Und dann auch unseren Einfluss auf diese Welt und in unsere Gemeinden total verinnerlichen kann und verändern kann. Es ist auch etwas, das mich sehr persönlich immer wieder anspricht, kenne ich Gott wirklich so gut, wie ich denke? Es geht nicht um Rettung, ihr Lieben. Es geht nicht um meine Erlösung. Ich glaube, dass wir als Christen müssen irgendwann zum Punkt kommen, wo wir sicher stehen in dessen, was wir haben durch Christus. Amen. Wir müssen sicher sein. Wir müssen wissen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns liebt. Ich habe vor kurzem in einem Frühstückstreff über Johannes 3, Vers 16 und 17 kurz reflektiert. Und da geht es um Gott. Das Zentrum des Evangeliums ist der Vater und der Sohn. Und das, was er für uns getan hat. Denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt. Und dieses Wort Glauben hat Jürgen uns beigebracht in Schwerin, der Altphilologe ist, haben sie damals entschieden, als sie die Lateinbibel übersetzt haben, die Vulgate, das als Glaube zu machen. Und da hätten sie genauso gut Vertrauen nehmen können. Weil das Wort Glaube bedeutet zu 100% Vertrauen. So wer Gott vertraut, der hat das ewige Leben. Und darum geht es. Und wir vertrauen Gott. Amen. Wir vertrauen, dass er uns das Leben schenkt. Aber doch, wenn ich tiefer gehen will, und ich fand so vieles, das heute Morgen schon gesagt worden ist, das passte so zu. Frank sagt, wir haben Verantwortung für den Weg. Ich muss das nicht einfach nur hingeben, sondern ich kann es gestalten. Und dann haben wir gehört, Jesus ist der Weg. Und wenn ich reif bin in meiner Beziehung zu Gott, kann ich auch gut mit Recht fragen, Herr, freust du dich über mich? Herr, kenne ich dich wirklich so gut, wie ich denke? Oder lese ich das Wort, dein Wort mit einer rosarote Brille? Und blende einfach ganz vieles aus und sehe das einfach gar nicht mehr, weil ich das so oft gehört habe und vielleicht so viele Predigen darüber gehört habe. Ich weiß, das ist bei uns und bei mir eine große Gefahr und deswegen will ich das heute Morgen ansprechen. Ich könnte so viele Verse nehmen. Wir nehmen mal einfach die nächsten zwei. Matthäus 6, Vers 31, 32. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euren Essen, Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euren himmlischen Vater kennt eure Bedürfnisse. Wie oft lebe ich so gefangen in das, was ich haben muss, das, was ich tun muss, alle diese Dinge, die zum Leben dazugehören, und das ist ja nicht verkehrt. Aber wenn das zu meinem absolut Fokus wird, Wir haben große Not in Kattelbogen. Wir haben nicht genug Mitarbeiter. Wir haben Wohnungen, die frei stehen, aber wir haben nicht genug Mitarbeiter. Und ein Teil diesen Grund, und das kennen wir auch in Australien, auch aus der Arbeit, ist, dass die Christen ihren Fokus so darauf haben, ich muss mein Geld verdienen, ich muss meinen Job nachgehen, ich muss dies und jenes tun. Die Vorstellung, dass man wirklich zuerst nach das Reich Gottes trachten dürfte und Gott alle diese Dinge, die wichtig sind, im Griff hat, ja, das verlieren wir so oft aus dem Blick. Hört auf, andere zu verurteilen. Das ist alles die Bergpredigt, ihr Lieben. Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet ihr nicht verurteilt. Wie schnell bin ich dabei, zu verurteilen, ist eine Katastrophe. Wie schnell bin ich dabei, das zu tun? Wie gut kenne ich Gott wirklich? Matthäus 7, Vers 13 und 14. Wir lesen diesen Vers und wir denken, es geht um Bekehrung. Aber ich würde euch ermutigen, mal die Bergpredigt nochmal durchzulesen, und ihr merkt, es geht hier nicht um Bekehrung. In diese ganze Reihe von Versen sind das Vaterunser, wie wir mit Fasten umgehen sollen, wie wir mit Geben umgehen sollen. Und er sagt, diese ganze Dinge, lese es bitte nochmal selber und verinnerliche es, diese ganze Dinge, wer das geht, wer diesen Weg geht, der geht einen schmalen Weg. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und die Tür steht für vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Diese Verse im Kontext gehen absolut nicht um Bekehrung. Es geht um, du erkennst einen Baum an seine Früchte, wie wir beten und so weiter. Diese gehen nicht um Bekehrung. Hier sehen wir weiter, 7, 21, 23. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Lass uns das übersetzen. Vertrauen Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie mein Vater im Himmel gehorchen. Bequemen Weg oder gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Gottes Gebot geht so mit den anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Royal Rangers, andere Übersetzung, alles, was ihr von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Die goldene Regel. Darum geht es in diese Passagen. Kenne ich Gott wirklich so gut, wie ich denke? Wir haben ja in unserem Haus ganz bewusst, nehmen wir Pflegekinder auf und auch Männer und Frauen, die sagen, ich suche ein Zuhause. Und wenn ich nach Hause komme, muss ich ein Gespräch führen mit unserer Pflegetochter. Wir haben ein Mädel aufgenommen. Musst du, Leon, deine Finger in die Ohren machen. Nein, ist okay. Kannst du mithören. Aber ich muss mit Lena sprechen. Ich liebe dieses Mädel total. Ich bin so dankbar, dass sie ein Teil von unserer Familie ist. Ne? So richtig gut. Ich habe sie so sehr lieb. Und ich freue mich so sehr, dass sie Teil ist von unserer Familie. Aber ihren Verhalten in die letzte Zeit macht mich total traurig, wie sie sich verhält. Sie ist 14, jetzt ist sie 15. Zum Teil ist das natürlich normal. So, ihr merkt, es geht nicht darum, dass Gott uns nicht so sehr liebt. Denn Gott hat die Welt auch so sehr lieb. Er liebt dich so sehr. Aber gleichzeitig kann es sein, dass unser Verhalten ihn total traurig macht, total betrübt. Und ich merke, dass wir so unglaublich schlecht sind zu hören. Ich bin nicht ein Brüller, das kennt ihr vielleicht von mir. Ich bin ja eher leise und ich mag nicht brüllen. Ne? Meine Frau kann das gut und es ist auch manchmal wichtig. Ne? Sie schnauzt die Kinder an, stopp, reicht. Zücken zusammen und die hören auf. Ich mache das nicht. Ich kann das nicht. Ich mag das nicht von meinem Wesen her. Ne? Und ich rede mit den Pflegekindern, aber auch mit die Mitbewohner und ich rede leise mit ihnen. Ich sage, dein Verhalten muss sich verändern. Ich sage, guck mich in die Augen. Ich sage, das muss sich ändern. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Es wird Konsequenzen geben, wenn du so weiterhin das machst, was du tust. Und ich mache das mit Männern auch, ne, die rückfällig geworden sind. Pass auf, ich kann es nicht erlauben. Ich habe meine Enkelkinder auf dem Hof. Wir sind keine Einrichtung, wir sind eine Lebensgemeinschaft. Ich kann es nicht erlauben, dass du ständig rückfällig wirst. Das geht nicht. Und ich rede leise mit ihnen, aber ich merke, wir sind schwerhörig. Nicht nur Wiebke. Wir hören so schlecht. Wir sind lernbehindert. Nur wenn es Konsequenzen gibt und dann auch nur vielleicht, sind wir bereit, uns zu ändern. Wir nehmen den Korintherbrief durch in unsere Andachten in Kattelbogen. Und diesen Vers habe ich, glaube ich, da. Paulus sagt, ich glaube auf die nächste Folie, in 2. Korinther 10, 1. Ne, er beschreibt, wie er, der hat ja so einen Stress gehabt mit der Korinther-Gemeinde, ne, der arme Kerl, war so schwierig für ihn. Ne, und er sagt, nun habe ich, Paulus, noch eine Bitte an euch. Und jetzt beschreibt er, wie Jesus redet. Und ich bitte euch, genauso sanft und freundlich, wie Christus selbst es tun würde. Auch die Stimme des Herrn ist sanft und freundlich. Und wir sind so lernbehindert. Es gibt so viele Stimmen in unserem Kopf, in meinem Kopf, Unsicherheiten, Ängste, Sorgen, Verletzungen, Stolz. Und. Und diese ganze Stimmen kreisen ständig durch meinen Kopf. Bilde ich mich das nur ein, dass ich die Stimme des Herrn wirklich höre und gehorche? Wie gut kenne ich Jesus wirklich? 1. Mose 3 wird in die Hoffnung für alle als Überschrift geschrieben. Das ist ja, wo die Menschen den Sündenfall hatten. Da wird in die Hoffnung für alle geschrieben, die Beziehung zwischen Gott und Mensch wird zerbrochen. Als die Sünde in die Welt kam, gab es zwei Grundreaktionen. Adam hört, wie Gott im Garten spazieren geht und was tut er? Er versteckt sich. Er weicht aus, er hätte gleich hingehen können und sagen, Herr, ich habe von dem Baum gegessen. Aber das tut er nicht. Er versteckt sich. Und dann spricht Gott und sagt, Adam, wo bist du? Und endlich kommt Adam raus und er ist nackt und er hat mich versteckt. Er kommt die erste Ausrede, ja, ich war nackt und deswegen habe ich mich versteckt. Und dann ist die zweite Reaktion, Ausreden. Was hast du gemacht? Ja, die Frau, die du mir gegeben hast. Die hat mir das gegeben. Und dann sagtest du die Frau, was hast du gemacht? Ja, die Schlange, ne? Die hat mich verführt. So unsere erste Reaktion in unsere Beziehungsbehinderte, wir sind beziehungsbehindert, ist, dass wir uns verstecken, wir konfrontieren es nicht, wir gehen das aus dem Weg, wir versuchen, dass wir das nicht irgendwie ansprechen müssen. Und die zweite Reaktion ist, wir verleugnen es. Wir haben irgendeine Ausrede. Seit dem Sündenfall ist das der Fluch, der über uns sitzt. Wir verstecken und wir haben Ausreden. Wir sind beziehungsbehindert. Das bist du, das bin ich auch. Ich bin verheiratet, ich weiß, ich bin beziehungsbehindert. Ich liebe meine Frau. Ich liebe sie über alles und es ist so toll. 36 Jahre, glaube ich. Ist das richtig, Cassie? 36 dieses Jahr, ne? Im Dezember? 35 vielleicht, sie hat bestimmt recht. Ich bin so dankbar für Debbie, aber trotzdem merke ich, dass ich beziehungsbehindert bin. Ne? Wir verletzen einander, wir verstehen einander nicht so, wie wir uns einander verstehen sollen. Wir sind beziehungsbehindert mit unseren Freundschaften, mit unserer Familie. Vielleicht geht es in die kleine Familie gut, ne? Aber was ist mit der Verwandtschaft? Wir sind beziehungsbehindert. In unserer Gemeinde. Wir sind beziehungsbehindert. Wir sind behindert. Ich habe das mal in der Andacht gesagt. In Kadelbogen zu einer und die sagte, ich bin nicht behindert. Behinderte sind doch bekloppt. Ich habe gesagt, ja, das sind wir. Wir sind bekloppt. Wir sind echt arm dran. Und ich glaube, wir machen uns was vor, wenn wir nicht erkennen, dass unsere Beziehung zu Gott auch behindert ist. Dass wir vielleicht Gott nicht so gut kennen, wie wir wirklich denken. Ihr Lieben, ich muss es nochmal sagen, weil ihr kennt ja meine Natur. Ich bin nicht jemand, der Menschen unter Druck setzen will. Gott liebt uns so sehr. Genau wie das Gespräch, das ich mit Lena führen will. Ich habe dich total lieb. Bin so dankbar, dass du jetzt zu uns gehörst. Aber wie du dich verhältst, das muss sich verändern. Gott liebt dich. Es geht nicht um seine Liebe oder irgendwas. Aber trotzdem frage ich mich, ob wir unseren Vater im Himmel so gut kennen, wie wir denken. In dieses Lied Hosanna gab diese eine Strophe, ne? Zeig mir, was dein Herz bricht. Kenne ich das Herz des Vaters? Kenne ich wirklich, was ihn traurig macht? Was ihn Freude bringt? Sehe ich das, was er sieht? Wo er so gerne hingehen würde? Wo er so gerne schweigen würde? Wo er so gerne was sagen würde? Bevor ich zu die Antwort komme, da muss ich unbedingt jetzt langsam hinkommen, ne? Noch eine Gedanke. Den Verhalten von Gottes Kinder macht mich nachdenklich. Ja? Den Verhalten von Gottes Kinder macht mich nachdenklich. Wir tun alle so, ich auch, als ob wir so richtig Gott kennen und richtig in Beziehung mit ihm sind. Aber doch den Verhalten von oftmals unglaublich hingegebenen Christen ist manchmal so destruktiv und verletzend und kaputtmachend, dass ich frage mich, und dann kommt vielleicht das Richten, aber ich wundere mich schon, wenn Leute sagen, der Herr hat mir gesagt, ich soll das und jenes tun. Ich denke, interessant. Den Verhalten von uns als Gotteskinder, und das wird sich wahrscheinlich nie komplett verändern, zeigt mir, dass wir vielleicht Gott nicht so gut kennen, wie wir manchmal es denken. Okay, preis den Herrn. Fundament gelegt, was sollen wir tun? Das ist jetzt das Wichtigste. Wenn du sagst, ich will daraus, was kann ich tun? Wenn du sagst, Glenn, ich kann das unterstreichen. Diese leise Stimme des Vaters, diesen schmalen Weg, das zum Leben führt, dass ich immer darauf laufe, will ich dir sagen, das stimmt, das tue ich nicht. Was kann ich tun, damit es besser wird? Ich glaube, das Erste ist, es muss mit einem tiefen Hunger und Durst anfangen. Weil die Dinge, wonach wir dursten und hungern, sind die Dinge, die wir letztendlich auch tun. Ne? Unser Leon, der neu bei uns ist, hat immer Hunger. Ist auch eine Wachstumsphase. Der hat immer Hunger. Was gibt's zum Essen? Hat schon gefragt heute auf dem Weg hierher. Was gibt's heute Abend zu essen? So, wonach wir Hunger haben, das ist ständig in unserem Kopf. Ich will euch ganz neu etwas sagen, das ganz alt ist. Jesus ist wirklich der Einzige, der uns Leben schenken kann. Leben ist nur in ihn zu finden. Und du musst irgendwann zum Punkt kommen, wo du merkst, durch meine eigenen Bemühungen und meine eigenen Versuche und meine Arrangements, ich kann kein Leben schaffen. Menschliches kann nur Menschliches hervorbringen. Aber der Geist Gottes ist das Einzige, was Leben schaffen kann. Wir müssen tief in unser Herzen wissen, wenn meine Ehe auf eine bessere Ebene kommen soll, dann ist Jesus die einzige Hoffnung. Wenn unsere Gemeinde effektiver werden soll, dann ist Jesus die einzige Hoffnung. Wenn Kadelbogen wirklich effektiv arbeiten soll, dann ist Jesus die einzige Hoffnung. Wenn meine Firma wirklich eine Firma sein soll, die gesegnet ist, dann ist Jesus die einzige Hoffnung. Ich bin gekommen, um euch Leben zu schenken und diesen Überfluss. Es ist nur in Jesus. Weil letztendlich, wenn wir das nicht glauben, werden wir nicht zu ihm gehen. Dann kann ich so schön reden, wie ich will. Wir werden nicht zu ihm gehen. Ich habe es erlebt. Ich habe ja gesagt, dass wir so schlecht hören und so schlecht lernen. Ich war lange Zeit Christ, das habe ich schon mal erzählt, lange Zeit Christ und war in die Drogen- und Alkoholarbeit in Australien und so lange mit den Herren unterwegs. Aber ich musste erst eine Riesenkrise haben, einen Zusammenbruch haben, bevor ich angefangen habe, mich ganz doll um ihn persönlich zu hungern und dursten. Nach seinem Leben. Jesus muss das Zentrum sein von alles, was du suchst. Zweitens, wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wenn Jesus die einzige Antwort ist, dann ist seine Gegenwart in mein Leben die einzige Hoffnung. Ich bin über ein paar Verse gestolpert. 1. Könige 8, 10 bis 11. Die weihen den Tempel ein. Die weihen den Tempel ein und als die Priester aus dem Heiligtum heraustraten, die haben ja gerade diesen Tempel gebaut, erfüllte sich eine Wolke des Herrn und die Priester konnten deswegen nicht mehr ihren Dienst fortfahren. Denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus gegenwärtig. Wenn Gott gegenwärtig ist, ist alles okay. Wie? Es gibt so einen Spruch auf Deutsch, nur im Segen ist es gelegen oder irgend sowas, ne? Irgend so ein, naja. Danke, an Gottes Segen ist alles gelegen, genau. Und dann hat Israel sich abgewandt von Gott, sie hat Gott nicht mehr vertraut. Und dann in Hesekiel lesen wir, dass die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verlässt. Okay. Und dann wurde Israel verschleppt in die Verbannung. Und dann habe ich einen Vers gelesen. Habe ich das nicht da, die nächste Verse? Oh, da sind die ja. Und jetzt schon die nächsten. Wiebke hat gesagt, ich darf ja auf Englisch. Das ist mir The Message ist eine richtig coole englische Bibel. Von Eugene Peterson übersetzt. Und in Apostelgeschichte 11, 21 steht da, Und ich bin darüber gestolpert. God was pleased with what they were doing. Ich glaube, auf Deutsch steht genau das Gleiche. Aber es ist mir irgendwie, genau wie Wieb gesagt, es ist mir irgendwie doch anders im Herz reingekommen. Gott freute sich über das, was sie taten. God was pleased with what they were doing. Gott freute sich über das, was sie taten. And put his stamp of approval on it. Und hatte seinen Stempel drauf getan. Das finde ich gut. Und viele Griechen sind zum Glauben an den Meister gekommen. Das absolut Wichtigste für Erfolg in dein Leben ist diese Frage: Herr, freust du dich über mich? Freust du dich über wie ich denke, wie ich handle, wie ich gebe, wie ich diene? Und ich bin überzeugt, weil unser Vater im Himmel ist ja sanftmütig und dass er uns ganz viel bestätigen würde über, genau wie ich das mit Lena machen werde. Ich bin so dankbar, dass du da bist. Ich freue mich so sehr über dich. Aber das und jenes in dein Leben macht mich zum Schaffen. Die Frage ist, wer will dahin? Stell dir vor, merkst du, und ich gehe mal ein kleines Stück zurück, merkst du, dass dein Christsein ein bisschen kraftlos ist? Die wirklichen Dinge, die dich manchmal beschäftigen, da findest du nicht in deinem Glauben nicht wirklich die Antwort ganz oft oder nur immer wieder mal. Stell dir vor, du würdest in dein Special-Zimmer gehen, dein Platz, wo du Gott suchst. Und du würdest dich hinsetzen. Ich sage immer zu Leon, diesen Alter, wo man viel redet, ne? Ich sage, Leon, ich brauche jetzt Zeit mit Gott. Ne? Und ich setze mich hinten auf die Treppe und ich gucke meine Schafe an, trinke meine Milchkaffee. Ich will seine Stimme hören. Stell dir vor, du bist in dein Ort mit Gott. Es muss auch nicht lange sein. Und du sagst, Herr, freust du dich? Und dann geht diesen Kopfkino durch deinen Kopf über die Dinge, mit denen du kämpfst. Und du sagst, Herr, freust du über, wie ich mich dafür halte? Freust du dich? Ich frage mich, ob wir mutig genug sind, das zu fragen. Stell dir vor, eine Gemeinde würde zusammenkommen und anstatt ganz viel zu beten, einfach zu fragen, Herr, du weißt, wir lieben dich. Freust du dich? Wir müssen lernen, wenn man über stille Zeit predigt, dann machen alle dicht und denken schon an das Essen nach dem Gottesdienst. Weil jeder hat so irgendwie ein schlechtes Gewissen. Aber stille Zeit ist das schönste Sache, das wir haben können als Christ. Stille Zeit ist eine Zeit, wo du zu Gott kommst und du versuchst, dass dein Herz, der so in Einklang kommt mit sein Herz. Und denk an diesen Vers, ne? 2. Korinther 10, Vers 1. Die sanfte, freundliche, leise Stimme Gottes. Du musst zur Ruhe kommen und diese Stimme hören. Und ich kann euch ein paar Tipps geben, wenn es immer Gottes Stimme ist. Ich nenne das feindliche Zeugen. Die zuverlässigsten Zeugen sind feindliche Zeugen. Ne? Was weiß ich? Du fährst gegen mein Auto, ne? Machst es kaputt. Und der Polizist kommt und sagt, was ist passiert? Und wenn du sagst, ja, ich war das, ne? Dann ist das die beste Zeugen. Ne? Josephus, diese jüdische Historien, der ist ein sogenannter feindlicher Zeuge. Er hat geschrieben in seine Geschichtsbücher, dass Jesus auch verstanden ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und viele von den Wunder. Das ist ein sogenannter feindlicher Zeuge. Und wir haben auch feindliche Zeugen im Herzen. Dabei meine ich, wenn dein Herz dir etwas sagt, das du an sich gar nicht hören willst, dann ist es zu 99,9% Gottes Stimme. Warum warst du so fies zu ihr? Warum hast du damals nicht gegeben, als die gesammelt haben? Warum denkst du über das? Warum richtest du so schnell? Warum gehst du nicht hin und entschuldigst dich für dessen, was du getan hast? Da könntest du doch die Antwort sein. Du könntest da doch helfen. Wir müssen weilen mit Gott, bis wir seine Stimme hören. Bist du mutig genug zu fragen, Herr, wie siehst du dich, mich? Wie siehst du mein Leben? Oder wirst du dich verstecken und rechtfertigen? Ich bin fest davon überzeugt, dass es keine hoffnungslose Fälle gibt für Jesus. In unsere Dienste, in Kadelbogen, aber auch in einer Gemeinde. Und Gemeinde, den Wert einer Gemeinde messt du nicht an ihrer Größe. Da sind ganz andere Dinge im Spiel. Und ich glaube, die Größe ist Gott nicht ganz so super wichtig. Das kommt oder kommt nicht, das ist gar nicht so das Ding. Die Wert einer Gemeinde messt man an ganz andere Dinge. Und wir sind die Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Du bist gefragt, hinzugehen in dein Kämmerlein und zu sagen, Herr, wie siehst du mich? Stell dir vor, Lena ist jetzt weg mit Jamie und Jan auf dem Wochenende. Stell dir vor, Lena würde zurückkommen und Lena würde fragen. Sie sagt, Papa, das finde ich total cool. Wie siehst du mich? Wäre das nicht schön? Oh, wäre das nicht ein Wohltun? Würde ich nicht sanftmütig und gütig antworten? Diesen Geschenk haben wir auch mit dem Vater im Himmel. Und wenn dieses Feuer, wie zu Pfingsten, in viele Herzen anfängt zu brennen, dann werden wir zusammenkommen im Gottesdienst und fragen, Herr, wie siehst du uns? Was kannst du noch machen? Was sollen wir ändern? Amen. Gebetszeit miteinander, und dann übernimmst du. Okay. Lass uns eine Gebetszeit haben, wo jeder betet, der beten will. Und dann schließe ich das ab.